Danke, dass du uns begegnen möchtest heute. Amen.
Es tut so gut, diesen Blick auf Jesus zu richten. Angesichts, egal welchen Umstands, in dem du drin bist, auf diesen Jesus zu blicken und dann zu singen, auch im Herzen zu singen, Jesus, du bist genug. Das ist die Einladung, das ist die Herausforderung heute Morgen. Und es ist mega schön, dass ihr hier mit dabei seid, live im Saal und auch jeder, der über den Livestream mit dabei ist. Und ich starte mit einer Frage, und zwar, kennst du solche Momente, wenn du jemandem eine Frage stellst, und die Person antwortet auf eine Art und Weise zurück, dass sie immer tiefer reingeht. Also wo du dir so denkst, oh, so tief wollte ich da gar nicht reingehen durch die Rückfragen. Kennt ihr solche Momente? Schon mal erlebt? Okay. Vereinzeltes Nicken. Ja, also ich bin froh, sehr froh und erleichtert, dass an einem meiner schönsten Tage meines Lebens, als ich eine Frage gestellt habe an eine Person, eine sehr einfache und klare Antwort zurückkam. Nämlich als ich Debbie gefragt habe, jetzt lachen schon ein paar, ob sie meine Frau werden will, hat sie einfach Ja gesagt.
Wow.
Yes. Sie sagt immer noch Ja. Hammer. In dem heutigen Predigttext Markus 2, 18 bis 22 wird auch eine Frage gestellt und Jesus antwortet. Und er antwortet auf eine Art und Weise, dass er immer tiefer reingeht in dieses Thema. Und da möchte ich euch mit reinnehmen und wir werden sehen, wie gut es ist, dass Jesus antwortet und auch was er antwortet und wie er antwortet. Markus 2, 18 bis 22. Die Frage nach dem Fasten. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten viel. Und es kamen einige, die sprachen zu ihm, zu Jesus: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer und deine Jünger fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: Wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten, an jenem Tag. Niemand flickt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst reißt der neue Lappen vom alten ab und der Riss wird ärger. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein ist verloren und die Schläuche auch. Sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns sprechen willst. Dass du zu uns redest, weil du ein Gott bist, der redet. Darauf vertraue ich. Gebrauche mich und Herr, rede durch dein Wort in unsere Herzen hinein. Amen. Die offensichtlich einfache Frage an Jesus lautet, die ihm gestellt wird: Warum fasten deine Jünger nicht? Und Jesus greift diese Frage auf und er geht immer tiefer rein. Das ist wie so ein Stein, den man über das Wasser flitschen lässt. Habt ihr das schon mal gemacht? Am Meer zum Beispiel. Ihr nehmt einen Stein und ihr lasst ihn über das Wasser flitschen. Und er zieht immer größere Bögen. Und so geht Jesus rein in dieses Thema, auf diese Frage, warum fasten deine Jünger nicht? Hochzeit, Kleidung, Wein. Und Jesus geht immer tiefer rein in dieses Thema. Und ich frage mich, was will Jesus uns sagen? Was will er uns heute damit sagen? Es kann sein, dass diese Geschichte bei dir erstmal für mehr Verwirrung wie für Klarheit sorgt. Wir gehen schrittweise durch mit der Frage, was bedeutet es, Jesus gemäß zu fasten? Was bedeutet es, Jesus gemäß zu feiern? Und wie sieht das heute aus? Ich nehme euch in drei Punkte mit hinein. Das erste ist jesusgemäße Konfrontation, die Antwort von ihm. Das zweite, jesusgemäß Fasten. Und das dritte, jesusgemäß Feiern. Erster Punkt, jesusgemäße Konfrontation. Aus dieser einfachen Anfrage an Jesus, warum fasten deine Jünger nicht, spannt Jesus den großen Bogen. Wer die Bibel kennt, der weiß, das macht Jesus sehr gerne. Das ist nicht die einzige Frage, wo Jesus eine Frage nimmt und er antwortet tiefer und weitergehend, als man eigentlich hören will. Und wahrscheinlich hat Jesus gedacht, hey, ich gebe euch jetzt mehr Stoff zu denken, als ihr vermutlich hören wolltet. Also, rhetorische Frage zurück: Können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Allen Anwesenden war klar, obvious. Natürlich nicht. An einer Hochzeit wird nicht gefastet. Jesus, an einer Hochzeit wird was gemacht? Gefeiert wird an einer Hochzeit. Das war sogar für die Oberfrommen der Schriftgelehrten, für die Pharisäer, deren Gebote ihnen sehr wichtig waren, für die war sogar klar, an einer Hochzeit wird nicht gefastet, sondern gefeiert. Deswegen galt dort die Regel, wenn es gab bestimmte Gebete, die mussten 3-mal pro Tag gebetet werden. In dem Zeitraum der Hochzeit mussten diese gar nicht oder nur reduziert gebetet wurden. Also für alle Anwesenden war klar, Hochzeit ist das Highlight. An einer Hochzeit wird nicht gefastet, sondern gefeiert. Wer gestern die Hochzeit mitbekommen hat, ihr seht hier noch die wunderschöne Deko von Mine und Amelie Storck. An einer Hochzeit wird gefeiert. Eine Hochzeit ist das Highlight. Und es war damals das Highlight und das ist es heute noch. Damals sogar noch mehr. Wir feiern heute einen Tag Hochzeit. Damals haben sie vermutlich 7 Tage Hochzeit gefeiert. 7 Tage. Also wenn jemand von euch dementsprechend feiern will, könnt ihr mich gerne einladen. Bin ich mit dabei. Sonst noch jemand Lust auf 7 Tage feiern? Jesus fragt also rhetorisch zurück, aber er fragt nicht nur zurück, sondern vielmehr konfrontiert er. Was meint es? Er fordert heraus mit der Antwort, die er gibt, denn die Antwort von Jesus ist mehr als eine Rückfrage, denn für die Anwesenden drängt sich diese Frage auf: Bräutigam, Hochzeit, was meint er? Meint er etwa, dass mit ihm, mit Jesus, die neue Zeit anfängt? Dass mit ihm die Hochzeit anfängt? Anders gefragt, bricht mit Jesus diese Wiederherstellung Israels an? Die Hochzeit. Ist er der Messias? Ist er der Christus, der Verheißene, er, der kommen soll? Und indem Jesus von sich als Bräutigam spricht, wird zumindest einer Gruppe, die uns hier genannt wird, etwas klar. Es wird etwas ins Gedächtnis gerufen. Und zwar lesen wir Vers 18, dass die Jünger des Johannes auf Jesus zugehen. Gemeint ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer hat, kurz bevor er ins Gefängnis geworfen wurde, etwas gesagt. Und ich denke, dass dieses Wort bewusst auch daraufhin abspielt. Wir lesen es in Johannes 3, Vers 29 davor und danach. Und da hat Johannes der Täufer gesagt, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Das war ein Wort von Johannes der Täufer und ich bin mir sicher, dass den Jüngern, die Jesus die Frage stellen, die gehen zu Jesus und sagen, Bräutigam, bist du es etwa? Ist Jesus der Christus? Jesusgemäße Konfrontation heißt, es geht hier nicht um die generelle Lehrfrage, Fasten oder nicht, sondern es geht um eine Personenfrage. Es geht darum, wer Jesus ist. Wer ist dieser Jesus? Mit welcher Autorität lehrt er? Mit welcher Autorität, mit welcher Vollmacht nimmt er sich das Recht, etwas zu sagen? Wer ist dieser Jesus? Ein inspirierendes Vorbild? Ein spannender Lehrer? Oder der Sohn Gottes? Ist er der Christus? Fängt mit ihm etwas Neues an? Anders gefragt, für uns persönlich, darf Jesus etwas Neues in Gang setzen? Gibst du Jesus die Autorität, dass er in dein Leben hineinreden darf? Wer ist dieser Jesus? Das ist die zentrale Frage in diesem Text und das ist die zentrale Frage übrigens in ganz Markus 2. Wer hineinschaut, in welchem Kapitel uns diese Geschichte überliefert wird, der wird schnell sehen, es beginnt in Markus 2. Jesus heilt den Gelähmten und es geht um die Vollmacht. Mit welcher Vollmacht sagt er, dass er Sünden vergibt? Und um die Vollmacht zu beweisen, heilt er den Gelähmten. Dann kommt die Berufung von Levi und die Frage, warum ist er mit Sündern und Zöllnern? Und Jesus sagt, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Dann unser Text, die Frage nach dem Fasten und danach die Frage nach dem Sabbat. Mit welchem Recht spricht Jesus über den Sabbat? Ihr merkt, dieses Gewicht dieser Frage, wer ist dieser Jesus in Markus 2? Es ist nicht nur die zentrale Frage in Markus 2, es ist die zentrale Frage des ganzen Markus-Evangeliums. Das Markus-Evangelium beginnt, Vers 1, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und am Ende im Markus-Evangelium, Kapitel 15, steht ein römischer Hauptmann unter dem Kreuz und sagt über diesen Jesus, dieser Mensch war wahrlich Gottes Sohn. Es ist die Frage des Markus-Evangeliums und ich spanne den Bogen noch größer, es ist die Frage des Neuen Testaments. Wer ist dieser Jesus? Und es ist die Frage an dich heute Morgen. Wer ist dieser Jesus für dich? Wer ist dieser Jesus für dich? Ein inspirierendes Vorbild, ein spannender Lehrer, der gute Gedanken hat, oder ist er der Sohn Gottes? Und damit einher, mit welche Autorität gibst du ihm, dass er in deinem Leben etwas Neues in Gang setzen darf? Wer ist dieser Jesus? Diese Frage steht im Raum, wenn Jesus antwortet. Vielleicht spürt ihr dieses Gewicht dieser Frage, was Jesus hier aufgreift. Ich frage mich, darf er das? Darf er das? Ja, Jesus darf es. Denn er ist der Bräutigam. Er ist der Christus. Er ist der Messias. Mit ihm beginnt die Hochzeit, die neue Zeit. Er macht deutlich, jetzt ist Hochzeit. Und um das deutlich zu machen, verwendet Jesus Alltagsbeispiele, die für uns gar nicht mehr so klar sind wie für die Menschen damals. Vers 21 und 22 sagt er, niemand flickt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst reißt der neue Lappen vom alten ab und der Riss wird schlimmer. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein ist verloren und die Schläuche auch. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. Keiner hat damals ein neues Stück Stoff auf ein altes Stück Kleid genäht, weil unter der Wäsche und all dem würde auch das Alte und das Neue beides kaputt gehen. Und keiner würde neuen Wein in einen alten Schlauch füllen, denn neuer Wein hat Potenzial in sich, dass er gären muss. Er hat eine Sprengkraft in sich, dass er in einen neuen Schlauch muss, um mit dem Schlauch gemeinsam ein neues Leben anzufangen, sozusagen gemeinsam zu wachsen. Was will Jesus uns damit sagen? Mit ihm, mit Jesus, beginnt eine neue Zeit. Die Bibel spricht von dem Alten und dem Neuen Bund. Und Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 17, dass er den alten Bund nicht auflöst, sondern erfüllt. Und mit ihm beginnt der neue Bund, mit ihm beginnt eine neue Zeit. Doch eigentlich ist der neue Bund auch nicht neu. Denn schon verheißen im Alten Testament, zum Beispiel Prophet Jeremia, Kapitel 31, was heißt es da? Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der neue Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder, den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Jesus erfüllt den alten Bund und mit ihm beginnt eine neue Zeit, der neue Bund. Um das zu veranschaulichen, habe ich hier eine Kleiderstange mit dabei. Ich werde nicht alles brauchen, nur zwei Dinger. Der Rest war nur Überraschungseffekt, dass ihr das noch nicht sehen könnt. Und zwar habe ich zwei verschiedene Anzüge mitgebracht, um den alten und den neuen Bund deutlich zu machen. Und ich will schon mal sagen, ich habe für den alten Bund ein Kleidungsstück gewählt. Das Bild hängt ein bisschen, denn ich möchte nicht den alten Bund schlecht machen, das ist er nicht. Aber ich möchte den Punkt verdeutlichen, dass Jesus uns aus Gnade rettet und nicht wegen unserer Leistung oder wegen unserer Werke. Und zwar habe ich, um den alten Bund zu veranschaulichen, meinen alten Graumann ausgepackt, den ich mal bekommen habe, als ich in einem Ferienjob gearbeitet habe. Und zwar, was ist der alte Bund? Der alte Bund ist eine Gesetzesreligion. Das heißt, um Gott zu gefallen, geht es darum, die Gebote zu halten. Wenn wir ihn buchstabieren müssten, dann könnten wir die drei Buchstaben nehmen. T-U-N. Tun. Leisten. Und deswegen auch dieser Graumann als Bild. Unsere Werke sind die Währung. Das Entscheidende ist, dass wir auf der richtigen Linie bleiben und das, was wir tun, ist das Entscheidende. Das Fasten im alten Bund ist genauso wie im Neuen Bund übrigens dasselbe. Verzichten, bewusster Verzicht auf Essen oder Essen und Trinken oder etwas anderes. Aber das Fasten ist dadurch gekennzeichnet, dass es den eigenen Weg hin zu Gott meint. Das heißt, durch die mühsame Übung des Verzichts versuche ich mir, meinen Weg hin zu Gott zu bahnen. Die Pharisäer, und das ist das Tragische, die Pharisäer und die Johannesjünger, die haben den Messias erwartet. Die haben sich gesehnt nach dem Messias und es fand Ausdruck in ihrer Trauer, im Fasten. Das Tragische ist, sie standen vor ihm und haben ihn nicht gesehen, obwohl sie gefastet haben. Fasten im Alten Bund, ich habe es schon erwähnt, die haben bestimmte Gebote, mussten sie nicht halten, wenn Hochzeit war. Das Gebot Gottes in 3. Mose 16, Vers 29 war ein Fastentag im Jahr. Daraus wurde über die Zeit 2 Fastentage pro Woche. Fasten hieß, war ein Zeichen der Trauer für die Pharisäer. Was bedeutete das? Völliger Verzicht auf Essen und Trinken, keine Waschung, keine Salbung, kein Geschlechtsverkehr, kein Sex. Das bedeutete Fasten. Und der alte Bund ist dadurch gekennzeichnet, darum der Blaumann oder Graumann, die Werke, also das eigene Reinknien, das schwäbische Sinnbild für Schaffen, es selber schaffen wollen. Und der neue Bund dagegen ist gekennzeichnet durch die Hochzeit. Ich habe euch hier mal meinen Hochzeitsanzug mitgebracht von damals. Da war es noch ein bisschen schicker, eine andere Blume, eine Weste. Aber ihr merkt schon den Unterschied, Hochzeit, man macht sich schick. Und Hochzeit war für alle Beteiligten klar, das ist das Highlight. Und der neue Bund ist dadurch gekennzeichnet, dass der Glaube zählt und dass wir gerettet sind aus Gnade. Wir richten den Blick auf das, dass Jesus bereits alles getan hat. Der neue Bund wird buchstabiert G-E-T-A-N. Nicht wir sind es, die irgendetwas tun müssen, um Gott nahe zu kommen, sondern Gott ist uns nahe gekommen. Und in seinem Tod am Kreuz und in der Auferstehung hat er bereits alles getan, um uns zu erlösen, um uns zu befreien. Und das ist der neue Bund. Dafür müssen wir nichts tun, sondern wir dürfen es annehmen und im Glauben in Anspruch nehmen. Und ich finde so ein wunderschönes Bild, dass Jesus von der Hochzeit spricht. Die Wiedervereinigung ist die Hochzeit. Die Hochzeit ist das Fest, wo zwei Menschen sich Ja sagen. Die Ja sagen zu dieser intimsten, stärksten Liebesbeziehung. Und die Hochzeit ist so ein starkes Bild, um diesen Bund mit Jesus zu beschreiben. Ein reich gedeckter Tisch, eine Gästeliste voller, aus allen Nationen, voller Menschen, ein barmherziger Vater, ein hingebungsvoller Bräutigam, eine Festzeit. Alles ist durch Jesus bereits getan und das ist der große Unterschied, dass nicht wir es sind, die durch unsere Werke gerettet werden, sondern dass es Gottes Gnade ist. Zum Fest wird man eingeladen und wir sind eingeladen von Gott, unserem Vater, auf diese Hochzeit, in diesen neuen Bund. Fasten, habe ich hier noch vergessen. Fasten ist genauso wie im alten Bund der Verzicht, ein bewusster Verzicht, aber nicht um Gott nahe zu kommen, sondern um sich darauf zu besinnen, um den Blick auf Jesus zu richten, was er bereits getan hat, wer er ist. Wenn wir singen, Christ is enough, Jesus ist genug. Wenn wir den Blick auf ihn richten und darin merken, hey, in Jesus habe ich bereits alles, was ich brauche. Vielleicht steht jetzt die Frage im Raum, ja, wie ist es mit den Werken? Wie ist es jetzt im neuen Bund? Jesus erfüllt den alten Bund und mit ihm beginnt der neue Bund, die neue Zeit. Aus Gnade sind wir gerettet, sodass wir in die Freiheit geführt werden. Römerbrief sagt, die Freiheit der Kinder Gottes, gute Werke zu tun. Aus Freiheit, gute Werke zu tun. Denn wenn wir eingeladene Hochzeitsgäste sind, dann wird unser Leben von dem Blick auf den Bräutigam geprägt. Von der Gegenwart, von der Anwesenheit Gottes, des Bräutigams. Und das prägt unser Leben, das prägt unser Denken, unser Handeln und wir werden in die Freiheit geführt, gute Werke zu tun. Aber wir tun nicht gute Werke, um Gott etwas zu beweisen, sondern gute Werke sind die Folge unserer Beziehung mit Gott. Was ihm wichtig ist, wird auch uns wichtig. Luther hat gesagt, 26. These, wen es interessiert, Heidelberger Disputation, er hat geschrieben, das Gesetz spricht, Tu dies und nichts geschieht. Die Gnade sagt, glaube an diesen und alles ist schon geschehen. Das ist der neue Bund. Die Gnade sagt, glaube an diesen. Jesus, er ist unser Heil, unsere Erlösung. Glaube an diesen, alles ist schon geschehen. Jesusgemäße Konfrontation. Wer ist dieser Jesus? Mit welcher Autorität lehrt er? Neuer Wein muss in neue Schläuche. Die Botschaft von Jesus hat so eine Sprengkraft, so eine Dynamik, dass sie nicht einfach auf etwas Altes draufgeflickt werden kann. Es ist keine Reparatur, sondern ein neues Leben. Der neue Bund ist ein neues Leben. So wie bei einer Hochzeit, und wir denken an gestern, Amelie und Mine Storck, aus einer Hochzeit eine neue Einheit wird. So stiftet Jesus die Grundlage für ein neues Leben. Und der neue Bund ist die Grundlage für Jesusgemäßes Leben, für Jesusgemäßes Fasten, für Jesusgemäßes Feiern. Denn sonst bleibt unser Tun Bemühen, frommes Bemühen, vielleicht gute Werke, aber es gilt, dass wir uns darauf besinnen, dass Jesus bereits alles getan hat. Der zweite Punkt, Jesusgemäß Fasten. Wie sieht es also aus? Wir lesen in Vers 20, es werden Tage kommen, da werden meine Jünger fasten. Es werden Tage kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten an jenem Tag. Wenn Jesus der Bräutigam weg ist, wird die Zeit für die Jünger Jesu kommen, zu fasten. Wir sind heute in dieser Zwischenzeit, zwischen der Himmelfahrt Jesu und der Wiederkunft Jesu. Für uns ist Fasten wichtig. Es gibt keine Pflicht zum Fasten, aber wir haben die Freiheit zum Fasten, die Freiheit zum Verzicht. Wie viele von euch wissen, vielleicht vereinzelt der auch noch praktizieren, wurde lange Zeit in der evangelischen Tradition freitags auf Fleisch verzichtet und zusätzlich davor 40 Tage vor Ostern gefastet, eine Fastenzeit eingelegt. Eine meiner Leibspeisen sind Maultaschen. Wer mag auch Maultaschen? Ja, ein paar Hände gehen hoch. Genau, Maultaschen sind cool, gell? Kennst du die Entstehungsgeschichte? Weißt du das? Kennt jemand die Entstehungsgeschichte, wie Maultaschen entstanden sind? Ja, ein paar nicken. Maultaschen sind entstanden im Kloster Maulbronn, als Mönche das Fleisch vor ihrem lieben Herrgott verstecken wollten. Und darum haben sie den Teig genommen und das Fleisch unter den Teig gepackt. Und das führte dazu, dass im Volksmund gesagt wurde, Herrgotts Scheißerle. Also kleine Dinger, um den Herrgott, um Gott zu bescheißen. Wenn ich Jesusgemäß Fasten mit einer Überschrift überschreiben müsste, würde ich sagen, Schluss mit den Maultaschen. Schluss mit den Maultaschen. Ich liebe Maultaschen, aber wenn wir fasten, um unseren Herrgott zu bescheißen, dann haben wir es nicht verstanden, den neuen Bund. Denn wenn wir fasten, dann aus Freiheit, dann aus bewusstem Verzicht. Wie sieht es aus? Matthäus 6 spricht Jesus über das Fasten, 16 bis 18. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Das heißt, wir fasten nicht für die anderen. Wenn wir fasten, das heißt, wenn wir einen bewussten Verzicht machen von Essen, von Trinken, von Essen und Trinken oder von einer ganz anderen Sache, das hängt auch von unserem Zustand, körperlichen, gesundheitlichen Zustand ab, von dem, wie wir das überhaupt leben können. Wenn wir es tun, dann aus Freiheit und um uns darauf zu besinnen, wer Jesus ist. Gerade eine freie Zeit, wenn wir zum Beispiel aufs Mittagessen verzichten, können wir sagen, hey, in dieser Zeit nehme ich mir bewusst Zeit, um zu beten, um den Blick auf Jesus zu richten, um die Bibel zu lesen. Warum lohnt es sich zu fasten? Das Erste, wir sind in der Zeit der Trauer. Jesus spricht, dass Tage kommen, da wird Trauer sein. Und Jesus hat vorausgesagt, dass schwierige Zeiten auf uns zukommen. Auch wenn wir das nicht hören wollen, es kommen schwierige Zeiten auf uns zu. Tage, an denen seine Jünger fasten. Vielleicht Fasten das Einzige ist, was ihnen bleibt. Dabei hat Jesus versprochen, das dürfen wir nicht vergessen, er hat versprochen, ihr seid nicht alleine. Ich sende euch den Heiligen Geist, den Beistand, und der ist bei euch. Aber angesichts trauriger Umstände, angesichts schwieriger Situationen, kann uns diese Tatsache manchmal wie zugeschüttet sein. Es wirkt wie verborgen, der verborgene Gott, der unsichtbare Gott, den wir nicht mehr erleben, nicht mehr spüren, in einer Zeit der Trauer. Und in einer solchen Zeit kann uns Fasten helfen, um ganz neu diesen Blick auf Jesus richten zu können. Um ganz neu uns bewusst zu machen, wer Jesus ist. Weil in unserem Leben eben nicht immer Hochzeit ist. Und neben dieser Zeit der Trauer sind wir auch in einer Zeit der Ernte. In einer Zeit, in der es darum geht, Gottes Rufen für unser Leben zu hören. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Gebet und Fasten ganz normaler Bestandteil der Gemeinde war. Apostelgeschichte 13, 1 bis 3 ruft der Heilige Geist aus einer solchen Fastenzeit Paulus und Barnabas für die erste Missionsreise. Gott ruft aus einer Fastenzeit zwei Menschen für einen Dienst, der die Welt bewegt hat. Im Ringen um Gottes Reden, vielleicht geht es dir so, dass du nicht weißt, was hat Gott mit meinem Leben vor. Im Ringen um Gottes Reden, um sein Rufen, um sein Leiten und Führen, um unseren geistlichen Weg, da hilft uns Fasten, um auszudrücken, ja Gott, ich will dir folgen und ich möchte deinen Weg erkennen. Gott, was ist dran? In einer solchen Frage kann uns Fasten helfen. Jesus gemäß Fasten, Umsetzungsidee Teil 1 für die nächste Woche. Entweder bewusst einen Fastentag einzulegen, vielleicht bietet sich Karfreitag an, oder auf eine Sache zu verzichten, um bewusst, ganz bewusst, deinen Blick auf Jesus zu lenken. Der dritte Punkt, Jesus gemäß feiern. Feiern, wie sieht das aus? Und da sind wir wieder bei der Hochzeit. Wir sind immer noch in der Hochzeit, die Deko. Wir sind die Hochzeitsgäste, Jesus ist der Bräutigam. Wir haben so viel Grund zu feiern. Heute ist Palmsonntag, wir denken an Jesus, wie er einzieht, an Freitag, an den Tod, von ihm die Erlösung und am Sonntag seine Auferstehung, neuer Bund, Hochzeit. Geht hinaus, erzählt die frohe Botschaft, feiern, es ist Hochzeit, es ist vollbracht, der Herr ist auferstanden. Und ganz entscheidend, glaube ich, ist, ein Fest kann man nicht tun. Ich habe noch nie ein Fest getan, auch noch nie ein Fest gemacht. Zum Fest wird man eingeladen. Zu einem Fest wird man eingeladen und zu einem Fest lädt man andere ein. Und dann kleidet man sich dementsprechend. Vielleicht kauft man sich extra einen neuen Anzug oder ein schickes Hemd oder ein schickes Kleid. Man bereitet ein gutes Essen vor, man freut sich auf den Tag und dann wird gefeiert. Und in dem, wie gefeiert wird, sieht es ganz unterschiedlich aus. Das kann Geschmackssache sein. Vielleicht je nach Generation, je nach Stilrichtung kann eine Feier ganz anders aussehen. Bei uns auf der Hochzeit weiß ich noch, dass nachts die Diskussion aufkam, lieber Schlagermusik vom DJ oder die normale Partymusik. Vielleicht würdet ihr gar nicht überhaupt über die zwei Musikrichtungen nachdenken, aber auf jeden Fall der Geschmack, die Stilrichtung kann ganz unterschiedlich sein. Aber ich glaube, Feiern drückt man auf jeden Fall durch die Mimik aus. Freude drückt man durch die Mimik aus. Vielleicht lachen vereinzelt. Leute, man sieht das und das ist die große Herausforderung, wenn wir eine Maske aufhaben. Aber wenn wir wirklich das auch in diesen Zeiten sagen, hey Jesus, ich möchte Freude ausdrücken, auch wenn ich so einen Mundschutz vor meinem Gesicht habe. Freude drückt sich durch die Mimik aus. Man kann auch klatschen. Man kann auch klatschen. Ja, ja, das braucht manchmal ein bisschen, bis man sich bewusst macht, stimmt, ich kann auch dem, was ich vielleicht innerlich denke, äußerlichen Ausdruck verleihen. Oder man kann tanzen, mach ein paar mit noch. Ja, man kann lachen, man kann anstoßen. Wenn wir schöne Momente erleben, wenn wir uns freuen, machen wir meistens ein Foto für die Erinnerung. Wir machen vielleicht ein Selfie oder wir halten das fest mit den Leuten, mit denen wir unterwegs sind. Und wir genießen, wir geben diesem Feiern äußerlich einen Ausdruck. Und warum feiern wir? Hey, wir feiern die Liebe, die Barmherzigkeit, die Güte, die Treue, die Größe unseres Gottes. Wir haben allen Grund zu feiern. Wie wäre es, wenn du nächste Woche ganz bewusst feierst, Ostern feierst, dich schick machst, ein schönes Essen machst und feierst, ja, an diesen Jesus glaube ich und er ist auferstanden. Dieser Jesus ist der Meister der Partys. Das hat manchen nicht gepasst, wie er gefeiert hat, aber er lehrt uns, wie wir feiern können. Wer kennt solche Momente, wenn ihr eine Frage stellt, aber die Person antwortet immer tiefer gehend zurück, so wie ein Stein, der über das Wasser flitscht und immer größere Bögen zieht. Wir haben gesehen, wie Jesus antwortet auf die Frage, warum fasten deine Jünger nicht? Und Jesus antwortet, von der Hochzeit über das Kleid bis hin zum Wein. Wir erfahren keine Reaktion. Wir wissen nicht, wie die Johannesjünger oder die Pharisäer antworten. Ich bin mir sicher, ein paar von ihnen sind weggegangen und haben gedacht, mit welcher Autorität sagt er das? Dem glaube ich nicht. Andere sind weggegangen, haben das mitgenommen, hat sie nicht losgelassen in ihrem Herzen. Vielleicht sind sie nochmal hingegangen, haben diesem Jesus nochmal zugehört, ihm nochmal zugesehen, wie er mit Menschen umgeht. Andere haben sich entschieden, ihm nachzufolgen. Die Reaktion auf diese Frage, wer ist Jesus, kann unterschiedlich sein. Und je nach Antwort verändert sich unser Denken, unser Handeln, unser Leben. Und das ist die Frage an dich heute Morgen. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Amen.
Ja, mit dem nächsten Lied.